und wir sprechen wie gewöhnlich auch heute wieder mit unserer Radioexpertin, der leitenden Tübinger Notärztin Dr. Lisa Federle. Hallo Lisa.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du dir auch wieder Zeit genommen hast, nachdem wir wegen dem Abschlussgespräch mit Landrat Thomas Reumann vor 2 Wochen dieses Special bisschen pausiert haben, geht es heute natürlich wieder weiter. Du hast diese Woche das Kultusministerium in Baden-Württemberg kritisiert.
Ja, aber nur weil, also grundsätzlich finde ich es richtig zu testen, aber ich finde es nicht richtig erst zu testen, wenn man über 100 ist. Weil die Inzidenz von über 100 kann man erst genau feststellen, wenn man viel testet. Sonst weißt du ja gar nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Insofern finde ich, sollte man schon früher testen. Und ich will einfach vermeiden, dass die Schulen dauernd auf und zu gehen. Und für die Kinder muss man jetzt was tun. Das geht so nicht weiter.
Genau, du sprichst es an, für die Kinder muss man was tun, die sind sehr lange daheim, manche ja gefühlt schon seit März 2020, können nicht mehr in die Schulen zurückgehen, haben Homeschooling, sowohl Eltern sind gestresst als auch die Kinder selbst und auch der soziale Kontakt fehlt dahingegen, dass man seine Freunde nicht mehr täglich im Schulhof sieht, sondern eher online, vielleicht den einen oder anderen dann doch nochmal in einem privaten Kontakt. Aber der Alltag ist ja gebrochen und bringt wahrscheinlich auch viele in ihrem Lauf des Lebens durcheinander mit nichts mehr, wie es mal war. Was sind da deine Erkenntnisse? Was ist dir aufgefallen?
Also ich merke zunehmend, dass junge Menschen auch depressiv werden, dass die Schwierigkeiten kriegen, dass sie viel zu viel Zeit vom Computer verbringen oder mit Spielen, also mit irgendwelchen Computerspielen. Und wie gesagt, in Tübingen die Kinder- und Jugendpsychiatrie so voll wie nie zuvor. Eine Freundin von mir ist Vorsitzende vom Kinderschutzbund, die sagt, sie hätten solche Probleme. Und es gäbe mehr denn je Kinder, die misshandelt werden und so weiter. Und ich glaube, das sind einfach Sachen, die müssen wir jetzt wirklich ganz dringend angehen. Und da müssen wir einfach schauen, dass für die Kinder und auch für die Kitas die Schulen offen bleiben und die Kindergärten und die einfach wieder soziale Kontakte bekommen und die aber einigermaßen abgesichert durch Testen sind. Natürlich sind Tests auch nicht 100% sicher, keine Frage, und ich muss mich trotzdem an Regeln halten. Aber es ist zumindest eine höhere Sicherheit, wie gar nichts zu machen und einfach die Kinder zu Hause zu lassen, das geht auf Dauer nicht. Die gehen kaputt.
Das ist ein Risiko, was jetzt immer mehr wächst mit den Kindern. Das war wahrscheinlich am Anfang der Pandemie nach den ersten Wochen noch nicht so. Wahrscheinlich gab es da dann schon vereinzelte Fälle, aber in der Regel weniger. Und es summiert sich jetzt, wie du ja gesagt hast, mit den örtlichen Zahlen hier in Tübingen. Sind überhaupt genug Tests verfügbar? Weil das ist ja immer das Gegenargument. Haben wir überhaupt so viele Tests, wenn Tausende in die Schule müssen, Lehrer, Sekretäre, Rektoren und so weiter?
Also derzeit gibt es genügend Tests und die liegen eher auf Halde sogar. Das weiß ich von einem der größten Testhersteller. Und ich kann einfach nicht verstehen, dass man das nicht schon viel früher angefangen hat. Ich bin auf Boris Palmer zugegangen Ende Januar oder Mitte Januar und habe gesagt, wir müssen jetzt schauen, dass wir die Schulen und die Kindergärten möglichst einigermaßen sicher bekommen. Und wir haben damit angefangen, die Lehrer einzulernen Anfang Februar. Jetzt haben wir schon wieder April und im Land ist eigentlich nichts passiert, nicht wirklich. Und das finde ich einfach schrecklich. Das ist was, was mich schon ärgert, weil ich denke, da geht kostbare Zeit für junge Menschen kaputt.
Wie ist es mit der Sensibilisierung von Schülern, dass man halt auch im Schulhof dann oder zu Schulbeginn jetzt nicht jeden Mitschüler Küsschen gibt oder umarmt?
Natürlich gehört das dazu und die Abstandsregeln muss ich trotzdem halten und ich würde auch nicht die Kinder alle nebeneinander setzen. Das ist keine Frage, aber die Schäden, die jetzt gerade entstehen, sind eben massiv und da muss ich mir schon mal überlegen, ob ich nicht ein gewisses Risiko in Kauf nehme und dafür aber sage, dass ich eben den sozialen Umgang der Kinder wieder forciere und einfach schaue, dass die Kinder wieder in ihr normales Leben einigermaßen reinkommen.
mit den Tübinger Schnelltest testet ihr, wie es ist, mit Tests das alltägliche Leben wieder möglich zu machen in der Universitätsstadt Tübingen im Innenstadtkern. Jetzt wurde dieses Projekt verlängert. Eigentlich wäre es am Ostersonntag zu Ende gegangen, verlängert auf 18. April. Das heißt, noch einige Tage wird getestet, wie das Testen sich auswirkt. Wie sind dort deine persönlichen Erkenntnisse? Bereust du dieses Projekt oder sagst du, na, das ist doch auch trotz der einigen Komplikationen kleineren okay und gut?
Also erstmal bereue ich es überhaupt nicht, einfach aus dem Grund, weil natürlich habe ich ein ganz genaues Augenmerk drauf, keine Frage. Und ich bin auch sehr früh zu Boris Palmer gegangen und habe gesagt, wir müssen die Stadt kontrollieren, das geht so nicht, dass da die Leute einfallen aus allen Städten und aus ganz Deutschland. Und ich bin ja für Tübingen zuständig und nicht für ganz Deutschland. Und es sollte für mich auch nicht als Projekt so stattfinden, dass da alle kommen können und man machen kann, was man will, sondern es ging darum, ein Projekt in die Welt zu rufen. Und deswegen bin ich ja auf Boris Palmer zu, um einerseits zumal zu beweisen oder zu schauen, was passiert, wenn man kontrolliert öffnet. Das heißt, wenn man die Gartenwirtschaft offen lässt und dann aber testet, ist das eine. Das zweite ist, so viel wie möglich Positive eben rauszufinden, die asymptomatisch sind, weil die können dann schon mal nicht mehr jemanden anstecken. Und das dritte ist, die Menschen mal mitnehmen. Das bedeutet, Menschen zu zeigen, wir versuchen jetzt mal einen anderen Weg auch noch zu gehen und machen nicht einfach nur die Rollläden dicht. Und was mir ganz besonders gelungen ist durch diese Aufmerksamkeit, die dieses Pilotprojekt bekommen hat, ich rede ja seit Monaten über Schnelltests und dass man endlich eine Teststrategie einführen sollte. Das habe ich schon letztes Jahr gesagt. Und das hat zumindest jetzt bundesweit Aufsehen erregt. Und damit haben wir eigentlich das gewonnen, was wir auch wollten. Jetzt warten wir gespannt auf die Ergebnisse. Im Moment, muss ich sagen, sind die Zahlen in der Stadt Tübingen erstaunlich niedrig. Die Hälfte vom Landesdurchschnitt. Und trotz Öffnung, obwohl wir schon seit Wochen jetzt geöffnet haben. Aber ich bin vorsichtig und warte jetzt einfach mal die Auswertungen ab und warte auch, wie sich's entwickelt, weil ich grundsätzlich nicht irgendjemand gefährden will oder Menschenleben gefährden möchte.
Ihr habt erstmal alle kommen lassen nach Tübingen, dann habt ihr diesen Cut gemacht, dass ihr gesagt habt, nee, es soll jetzt vor allem über die Osterzeit, wo viele Leute auch Freizeit haben, nicht Tübingen zum Mekka-Wanderungsgebiet werden. Und dieser Schnitt kam ja dann. War es an den ersten Tagen dann leicht, dass es weniger wurden oder haben trotzdem noch viele die limitierten und später nicht mehr vorhandenen Tickets versucht zu ergattern?
Ich glaube, es haben trotzdem noch einige probiert. Ich meine, das ist ja Sache der Stadt, die Stadt zu beschützen. Ich bin Medizinerin und nicht Eventmanagerin oder sonst irgendwas. Das heißt, ich fühle mich auch nicht zuständig, um Leute zu kontrollieren. Das ist einfach Sache der Behörde. Und natürlich hat es dann abgenommen, aber dann braucht man natürlich ein klares Konzept. Und das war der Grund, warum es dann irgendwann so weit kam, dass man gesagt hat, so geht's nicht mehr. Wir müssen jetzt einfach zumachen für Auswärtige und wir müssen auch die Außengastronomie leider schließen, was ich sehr bedauere, weil ich nach wie vor glaube, dass das tatsächlich nicht ein Infektionsrisiko ist, wenn jemand getestet wird und sich dann in eine Gartenwirtschaft kontrolliert setzt. Und ich finde das auch schade für unsere Gastronomen, weil das hätte natürlich ganz anders ausgehen können, wenn das in Baden-Württemberg überall so gewesen wäre und man überall die Gastronomie aufgemacht hätte, dann hätte sich das verteilt und nicht auf Tübingen konzentriert und das ist unser Problem gewesen.
Dann hat ein Friseur in der Mühlstraße ja diese Tagestickets verteilt, zumindest wurde das so rausrecherchiert vom Schwäbischen Tagblatt. Was hattest du da für ein Gefühl dabei?
Also ich finde es schlichtweg unverschämt und dämlich, ja. Weil erstens ist es ignorant den anderen Kollegen gegenüber, die sich alle bemühen, das in den Griff zu kriegen. Und ehrlich, ich würde so einem den Laden schließen, wenn ich das könnte. Weil ich finde das sowas von unverschämt. Alle bemühen sich und versuchen alles zu tun, damit eben auch der Wirtschaft wieder besser geht, aber auch den Menschen, ja, damit die Menschen wieder die Möglichkeit haben, einigermaßen sicher sich bewegen zu können. Und sowas ist einfach unverantwortlich. Also da verstehe ich auch überhaupt keinen Spaß, aber gar nicht.
Ist es dann nochmal irgendwie vorgekommen, dass diese Tagesticket verteilt worden sind oder generell dann nicht mehr, weil man ja dann auf dieses QR-Code-System umgestiegen ist?
Es gibt natürlich immer Lücken, ja, das ist keine Frage. Und es gibt auch in bestimmten Bereichen nach wie vor diese Tagestickets. Und ich kann natürlich alles fälschen, wenn ich das will, irgendwie. Aber die Gefahr ist jetzt sicher deutlich kleiner und geringer. Aber ich finde sowas, um das prinzipiell zu sagen, rücksichtslos. Klar muss man damit rechnen, dass es immer Menschen gibt, die sowas machen. Es gibt eben auch genügend, die ja einfach Corona-Leugner sind und die Gesellschaft ist absolut gespalten. Das mag auch ich. Mittlerweile bin ich auch massiv bedroht worden. Das hat auch das Landeskriminalamt hat. Mir geht so wie Boris Palmer an dem Punkt. Und genauso werde ich aber von anderen dann zur Frau des Jahres gekürt. Also da sieht man mal die Spaltung der Gesellschaft und das kann man nicht wegdiskutieren. Und deswegen gibt es auf jeden Fall auch Menschen, die sich nicht an Regeln halten. Ich bin aber der Meinung, was wir dringend machen sollten, ist nicht das eine und nicht das andere, sondern einen Weg zu finden, wie wir die Gesellschaft wieder zusammenführen und schauen, dass nicht in die eine Seite rigoros alles wegdiskutiert wird oder in die andere Seite rigoros jeder den Rollladen runter macht und sich zu Hause verbarrikadiert. Das ist auch kein Weg und deswegen versuchen wir, diesen Weg in Tübingen zu gehen.
Du hast es angesprochen, die Spaltung unserer Gesellschaft, die man natürlich wieder zusammenführen muss, die Gesellschaft. Heute finden zumindest uns drei bekannte Veranstaltungen in Tübingen statt, einmal von den Jusos und dann noch zwei andere Veranstaltungen, die Jusos und eine der anderen Veranstaltungen befürworten die Corona-Maßnahmen. Dann gibt es aber eine Kundgebung auf dem Tübinger Marktplatz, die Corona-Maßnahmen kritisiert. Wie fühlt es sich für dich an, dass solche Veranstaltungen jetzt auch vermehrt hier in der Stadt Tübingen stattfinden und es nicht mehr weit hergeholt ist aus Berlin beispielsweise?
Also in München finden die auch statt, die finden in Stuttgart statt, die finden eigentlich inzwischen überall statt, weil ich glaube, dass das jetzt nicht speziell sich nur auf Tübingen bezieht. In jeder Stadt gibt es eben diese Spaltung und wir haben überall Menschen, die entweder sagen, Impfen und Corona ist alles Quatsch und das ist Bill Gates, der da irgendwelche Chips implantiert, oder die einfach vielleicht nicht ganz so radikal, aber trotzdem das Virus als völlig ungefährlich ansehen. Und genauso gibt es Leute, die sich zu Hause verbarrikadieren, keinen Fuß mehr vor die Tür setzen und in Angst die Zeit absitzen, ja. Also das ist halt so, das ist aber in jeder Stadt so. Und da muss man einfach, finde ich, einen Weg finden, um die Gesellschaft wieder in, sagen wir mal, eine geregeltere, normalere Bahn aufzulenken.
Deutschland hat sicherlich durch den Föderalismus ein gutes System, doch in Corona-Zeiten ist es eher schwierig, da es ja keine sogenannte Deutschland-Strategie gibt, sondern es gibt zwar die Konferenz mit der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer, trotzdem kann eigentlich jedes Bundesland nochmal was selbst machen, aber auch jeder Landkreis und jede Stadt. So sind natürlich die Menschen ziemlich verwirrt. Gleichzeitig kommen dann aber auch Verwirrungen, wenn Politiker wie beispielsweise Karl Lauterbach die Universitätsstadt mit dem Landkreis verwechselt oder beispielsweise ein zweites Beispiel die Zeitung Merkur dich auf einmal zur Pandemiebeauftragten der Universitätsstadt macht. Dabei bist du ja Pandemiebeauftragte des Landkreises Tübingen ernannt worden von der Kassenärztlichen Vereinigung. Was sind dort für Punkte, wo man nachjustieren könnte?
Ich glaube also grundsätzlich mal, dass wir eigentlich gar keine große Strategie bisher haben, auch im Bund nicht und im Land nicht. Und das hat mich natürlich immer sehr aufgeregt. Jetzt gibt es ja einen Wechsel im Land ein bisschen. Da merkt man auch schon, dass jetzt jemand das Zepter übernommen hat im Sozialministerium, das etwas klarer ist und etwas stringenter auch und sich auch besser auskennt offensichtlich. Aber grundsätzlich bin ich gewöhnt, dass alles durcheinander gebracht wird und ich bin nicht die Pandemiebeauftragte von Boris Palmer, sondern ich bin ernannt worden von der Kassenärztlichen Vereinigung im Anfang Oktober. Da habe ich schon längst diesen Weg der Teststrategie eingeführt, beziehungsweise habe mich ständig mit Tests beschäftigt. Karl Lauterbach erzählt natürlich auch manchmal Sachen, die so nicht stimmen. Definitiv. Er hat zum Beispiel nicht nur Stadt Tübingen mit dem Kreis Tübingen verwechselt, sondern er verwechselt auch Schnelltestergebnisse mit Selbsttestergebnissen. Das ist nochmal ein Unterschied. Selbsttests sind etwas unsicherer als Schnelltests. Und deswegen bin ich das inzwischen gewöhnt, dass einfach viele Sachen durcheinander geschmissen werden. Es wird ja auch oft gesagt, dass das Palmers Teststrategie ist. Auch das ist ja so nicht tatsächlich richtig. Mir geht's aber da um die Sache und ich bin froh, dass ganz Deutschland jetzt einfach da sein Augenmerk drauf richtet und endlich mal versucht, einen Weg zu finden, dass man nicht sich vom dritten Lockdown dann in den vierten schleppt, ja. Denn wir wissen nicht, wie das mit dem Impfen ist. Es wird genug Impfstoff kommen in nächster Zeit, vermute ich mal. Davon gehe ich aus. Aber wir wissen nicht, wie sich das mit den Mutanten verhält. Ob wir müssen ja die ganze Erde erstmal impfen, damit keine Neumutationen auftreten. Das wird so schnell nicht gehen, das ist Fakt. Und wenn es neue Mutationen gibt, kann es durchaus sein, dass der Impfstoff, also sprich, wenn wir geimpft sind, keinen ausreichenden Impfschutz haben. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir eine Teststrategie aufbauen, die nebenher bestehen bleibt als Warnsignal, damit man dann eben nicht wieder plötzlich zumachen muss. Ich möchte nur daran erinnern, dass wir an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten auch gedacht haben, das ist jetzt der letzte Lockdown. Und da hat auch keiner vom nächsten Lockdown gesprochen und damit gerechnet, dass es eben diese britische Variante gibt. Und deswegen müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen cleverer sein und etwas schneller als das Virus und nicht immer dem hinterher dackeln.
Diese Woche haben 35.000 Hausarztpraxen begonnen zu impfen. Wie war das für dich, das Impfen?
Ja gut, ich habe vor Monaten schon angefangen in Altersheimen mit den mobilen Impfteams. Insofern, ich finde es natürlich super, dass jetzt endlich der Impfstoff an die Hausärzte geht und die in der Lage sind, ihre Patienten selber zu beschützen und behandeln. Und die Patienten natürlich auch ein ganz anderes Vertrauen haben, wie wenn sie zum fremden Arzt gehen. Das ist ja klar, weil ich glaube einfach, dass da nochmal ein ganz anderes Verhältnis besteht. Wir sind ja froh, wenn wir so viel wie möglich impfen können. Und ich glaube, dass ich einfach einen Patienten, mit dem ich einen innigen Kontakt habe und mit dem ich mich sehr gut verstehe, dass der mir ganz anders vertraut wie jetzt irgendeinem fremden Arzt. Da überlegt er sich das dreimal, ob er sich impfen lässt oder nicht.
Müssen wir uns dann in Zukunft regelmäßig impfen?
Durchaus möglich. Aber ich kann leider nicht in die Zukunft gucken und auch nicht in die Sterne. Aber ich gehe mal davon aus, dass das eher öfters der Fall wird. Im Moment können wir sagen, der Schutz hält mindestens ein halbes Jahr. Aber die Studien laufen alle und so lange gibt es ja den Impfstoff auch noch gar nicht, dass wir ganz genau wissen, wie lange er uns beschützt. Und wie gesagt, wir wissen nicht, welche Neumutationen uns noch alle erwarten. Das bedeutet, wir müssen da einfach gewappnet sein und uns da auch vorbereiten und nicht schon wieder dann in irgendeine Krise reinrutschen.
Wie schätzt du dann die Langzeitfolgen von Menschen, die mit Corona infiziert waren, mittlerweile ein?
Also ich kenne jetzt einige Patienten, die so ein Long-Covid-Syndrom haben. Da gibt es doch mehrere, als man gedacht hat. Und das fängt halt jetzt so langsam an aufzufallen, ja.
Was sind es dann für Dinge, die die Menschen mit sich dann tragen müssen? Welche Einschränkungen?
Ja, zum Beispiel, dass sie so eine Art Fatigue-Syndrom haben, also total müde sind, abgeschlagen, sich nicht leistungsfähig fühlen, nach wie vor einen Geschmacks- und Geruchsverlust haben. Und viele andere Dinge, ja. Manche sagen Lungenprobleme beim Atmen, Probleme der Belastbarkeit. Also da gibt es schon einige Punkte, die jetzt so langsam auch auftauchen und die auch jüngere Leute betreffen, nicht nur ältere.
Die Tübingerinnen und Tübinger haben gedacht, CureVac, das wird sicherlich der erste Impfstoff sein. Laut der Medienlage überall stand CureVac letztes Jahr, ist Vorreiter in Impfstoffen in diesem Bereich, in der mRNA-Technologie. Dann ist es jetzt aber BioNTech geworden. Warum dauert es länger für die Tübinger Firma?
weil die mit ihren Studien nicht so weit waren und so schnell vorangekommen sind. Und du brauchst ja erstmal genügend Probanden, um dann überhaupt an denen das auszuprobieren und dann die Forschungsergebnisse auszuwerten. Und das sind ja verschiedene Phasen, die man durchläuft, wenn man so ein Medikament entwickelt. Und insofern haben die einfach länger gebraucht. Ich würde dazu auch mir gar kein Urteil erlauben, weil es ist ja nicht immer so, dass alles, was länger braucht, auch schlechter ist, sondern manchmal kann man vielleicht auch nach dem Sprichwort gehen, gut Ding muss Weile haben. Also Beispiel, BioNTech ist ein Impfstoff, den du den du eigentlich eingefrieren musst, bis zu minus 60 oder 70 Grad Celsius. Das heißt, der Impfstoff ist sicher nicht so geeignet, um ihn dann in Afrika oder sonst irgendwo zu verimpfen, weil dort sind die Kühlungsbedingungen natürlich nochmal ganz andere. CureVac hat sicherlich mehr Augenmerk auch darauf gelegt, dass er nicht so tief gekühlt, also dass er nicht so fragil ist, der Impfstoff, und weniger gekühlt sein muss. Und das bringt dann natürlich auf Dauer auch einen Wahnsinnsvorteil in solchen Ländern. Aber ich bin jetzt nicht der Impfstoffexperte, da müsstest du dann CureVac selber fragen, aber so wie ich das mitgekriegt habe, geht das so in die Richtung.
Natürlich ist mit Wärme und Kälte ein Unterschied, ob man einen Impfstoff in einem deutschen Kühlschrank lagert oder in Afrika, wo es wahrscheinlich die wenigsten Tage gibt, wo es weniger als 20 Grad Celsius hat, um sowas kühlen zu können. Und hier ist es dann wesentlich einfacher. Die Verteilung vom Impfstoff, empfindest du diese als gerecht?
Also ich finde es nicht gut, dass die Hausärzte so lange warten müssten. Und ich finde es auch nicht gut, dass die Hausärzte immer noch nicht genügend Impfstoff bekommen, sondern die Impfzentren deutlich mehr Impfstoff haben und viele Patienten dann auf die Impfzentren ausweichen müssen und da halt auch dann einige durchs Raster fallen, die nicht in der Lage sind, stundenlang zu warten, bis sie irgendwelche Termine bekommen oder ewig am Computer zu warten. Und da würde der Hausarzt halt anders agieren, ja, wenn ich weiß, ich habe eine Patientin, die in 2 Wochen mit der Chemotherapie anfangen muss, dann schaue ich, dass ich die vorziehe und dann muss die bei mir nicht stundenlang in der Warteschleife hängen. Ja, also deswegen, das ist wirklich sehr zu bemängeln und das finde ich nach wie vor nicht in Ordnung und da habe ich einfach eine andere Meinung dazu. Ich glaube, das Impfen gehört in die Hände der Hausärzte so schnell wie möglich, aber nicht nur die Hausärzte, die Internisten, die Betriebsärzte und so weiter und dann wird es genauso gut laufen und wenn man sich überlegt, was so ein Impfzentrum auf Dauer kostet, dann ist das für mich erstens sehr teuer, sehr aufwendig, das Personal gehört eigentlich ja woanders hin und viel, viel anonymer, wie wenn das der Hausarzt macht.
RKI-Präsident Wieler und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sind immer wieder mit dir auch im Austausch gewesen. Wie war dieser Austausch?
Ach, ich war im Bürgerforum vor 2 Wochen und so weiter. Also ich meine, die haben schon ihre Meinung, das ist ganz klar. Aber ich denke, bestimmte Sachen werden sie schon von uns übernommen haben oder auch von mir. Ich glaube, diese Teststrategie, die ich hier in Tübingen angezettelt habe, um das mal so zu sagen, hat ja deutschlandweit Aufmerksamkeit erweckt, wird ja jetzt auch von manchen Ministerpräsidenten als Tübingen Plus oder sonst irgendwas bezeichnet. Und das macht mich natürlich schon froh, dass ich sowas erreichen konnte, weil das war ja auch meine Absicht, sonst wäre ich garantiert nicht so in die Medien gegangen, weil mein Beruf ist ja Ärztin und jetzt nicht da ständig in irgendwelchen Talkshows rumzuturnen.
Hast du dann jetzt geplante Talkshow-Auftritte noch die nächsten Tage oder hat sich das jetzt abgenommen?
Nö, das hört gar nicht auf. Und sagen wir mal so, ich habe mir geschworen, solange bis ich das Thema durch habe und das durchgesetzt habe, werde ich das auch noch wahrnehmen. Und dann hoffe ich, dass es aufhört.
Also sind da wöchentlich wahrscheinlich bestimmt 10 Anfragen für eine Talkshow?
Ja, also klar, 10 ist vielleicht übertrieben, aber sagen wir mal, Medien fragen täglich an, Fernsehsender, Journalisten und Talkshows natürlich. Also ich mache jetzt keine Werbung, deswegen sage ich es nicht, aber nächste Woche bin ich auch irgendwie in einer und übernächste auch. Wobei ich mittlerweile dazu übergegangen bin, zu sagen, ich möchte das von Tübingen aus vom Studio machen, weil ich ehrlich keine Zeit habe, da die ganze Zeit in der Gegend umeinander zu fliegen.
Das kostet auch viel Zeit und dann kommst du ja, sage ich mal, auch gar nicht mehr den Aufgaben hinterher, denen du eigentlich hinterherkommen willst, wie deine Patienten betreuen und das Tübinger Modellprojekt zu beobachten.
Genau so ist es. Also ich bin schon in erster Linie Ärztin und nicht Talkgast.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende eines Interviews mit Dr. Lisa Federle. Vielen Dank, Lisa.
Sehr gerne und bitte alle gesund bleiben.